Zwei Anmerkungen noch zu dem, was vorhin gesagt worden ist. Eine launige: Tja, ich hätte auch noch ein paar Adressen in dieser Welt, wo ich gerne wäre, wo ich gerne mal hinkäme. Ich habe aber einen Deal gemacht. Ich habe nämlich den Himmel gebucht. Da sehe ich das alle dann in Perfektion. Alles in Perfektion. Ohne diesen Virus des Bösen und das, was zu dieser Welt gehört. Also, ja, man kann schon mal diese Wünsche äußern, kann man projizieren dann und es wird garantiert zur Ausführung kommen. Dann das Zweite, am Dienstag in einem Bibelgespräch in Mensingen, manchmal kommen ja auch Münzesheimer dazu, geht es um die Auferstehung. Die Auferstehung wird ja meist nur zu Ostern gepredigt, sonst ist das etwas, was recht selten besprochen wird. Dabei ist die Auferstehung der wichtigste Faktor, der systemrelevanteste Faktor überhaupt im Glauben. Und die Bibel, besonders der Paulus, spricht sehr viel mehr von der Kraft der Auferstehung, von der er sagt, sie muss in unserem Leben sich ausbilden können, sonst haben wir keine Zukunft. Deshalb schauen wir mal den Befund der Bibel über die Auferstehung am Dienstagabend an. So, das waren die zwei Anmerkungen. Jetzt kommen wir zu dem Gleichnis, das vorhin von Matthias verlesen worden ist. Das Gleichnis vom unehrlichen Verwalter. Die Handlung des Gleichnisses eignet sich ja wunderbar als Motiv für einen Wirtschaftskrimi. Weil die Handlung in diesem Gleichnis ist ja voll moralischer Anstößigkeit. Aber gleichzeitig auch von einer faszinierenden Cleverness und vor allen Dingen ein Beispiel von zielstrebiger Entschlossenheit. In der Überlieferungsgeschichte und Auslegungsgeschichte gab es immer wieder Versuche, dieses Gleichnis mal aus der Bibel zu entfernen. Weil es ja wohl nicht sein kann, dass Jesus so ein Gleichnis erzählt, das so falsch verstanden werden kann. Also ist es gut, wenn man mal etwas Hintergründiges über dieses Gleichnis erfährt, damit man versteht, warum Jesus es erzählt hat. Gleichnisse richtig deuten will verstanden sein, denn es kommt dabei auf nur einen gültigen Vergleichspunkt an. Und den muss man treffen, sonst ist ein Gleichnis in einer völligen Schieflage. Der Herr Jesus lobt in diesem Gleichnis nicht die Hinterlist des Verwalters. Er lobt nicht die Korruptheit, nicht die Unmoral dieses Mannes. Er lobt nur die Cleverness. Er lobt nur die Klugheit dieses Mannes. So in Anlehnung an ein Wort, das Jesus ja Matthäus 10 gesagt hat, seid klug wie die Schlangen. Er sagt nicht, seid wie Schlangen. Er sagt nur, seid klug wie die Schlangen. Und dieser Mann hier ist ein Beispiel davon, wie es ist, klug zu sein. Also nicht die Handlung an sich von dem Mann findet die Anerkennung Jesu, sondern die Klarheit, die Entschlossenheit dieses Verwalters, der eine Situation erkannt hat, und geschickt damit umgeht. Damals wie heute sind Guts- oder Finanzverwalter ja mit vielen Vollmachten ausgestattet, wie Schatzmeister und Manager, sind sie alles zusammen. Das bringt ihnen einerseits viel Anerkennung, andererseits auch ein Risiko und die Gefährdung, sich an dem Geld anderer zu bedienen, statt treuhänderisch damit umzugehen. Und genau das liegt hier in diesem Gleichnis vor. Der Verwalter hat Geld veruntreut. Dass die Anklage gegen ihn wegen Unterschlagung auf Tatsachen beruht, das ergibt sich schon aus dem Verhalten des Verwalters. Er bestreitet es nicht. Er verwendet nur alle Energie, die er hat, zu überlegen, wie er aus der Nummer rauskommt. Und wie er aus der Nummer noch gut herauskommt. Er sieht die kommenden Ereignisse voraus. Und das ist das, was klug ist. Wenn man vorausschauend denken kann. Er weiß genau, was ihm nach Abschluss der Untersuchung blüht. nämlich die fristlose Kündigung und damit ein kompletter Einkommensverlust. Und er weiß, ohne Referenzen werde ich woanders auch keine Arbeit finden, zumal nicht in meiner Branche. Er weiß, schweißtreifende harte Arbeit, das kann ich nicht oder das will ich nicht, das weiß er auch. Zum Betteln ist er sich zu stolz und ist er viel zu klug. Das wird er sich nicht geben. Also, wie kommt er aus der selbstverschuldeten Not raus und kann daraus vielleicht sogar noch eine Tugend machen? Was ist klug? Er erkennt, dass er einen dringenden Handlungsbedarf hat. Mittelfristig für seinen Lebensunterhalt und längerfristig für seine Zukunft zu sorgen und sie zu sichern. Und die drohende existenzielle Gefahr macht den Mann erfinderisch. Er hat eine kluge Idee, sich zu behelfen und seine eigenen Belange locker zu instrumentalisieren. Und sein genialer Plan geht so. Im Verborgenen führt er Geheimverhandlungen mit den Schuldnern seines Chefs, um sie zu seinen Freunden zu machen, damit er später, wenn er arbeitslos ist, einkommenlos ist, in ihren Häusern willkommen ist und gesellschaftsfähig bleibt. Was macht er? Der schreibt einfach ihre Schulden klein. Wenn sie ihm im Gegenzug für die Gegenleistung später entlohnen. Und wenn die sich auf den Deal einlassen, dann ist das verpflichtend und er hat sie in der Hand. So kann er nach seiner Entlassung von den Bevorteilten durch ihn, durch den Schuldenerlass, Bevorteilten, kann er verlangen und erwarten, dass sie ihn stützen und dass sie ihn unterhalten. Und gerissen fragt er jeden Schuldner erstmal nach der Höhe der Schulden, damit er ihnen die Größenordnung vor Augen hält, die er ihnen erlässt, wenn er ihre Schulden kleinschreibt. Also psychologisch ganz geschickt gemacht. Und dann bemisst sich ja daraus dann die spätere Bringschuld, die sie an ihn haben. Er nutzt also die Notlage der Überschuldeten, um sie für einen Deal zu gewinnen. Eine, kann man sagen, würde man heute sagen, eine Win-Win-Situation. Dem einen Schuldner erlässt er, da müssen wir einfach mal so eine Vorstellung haben vom Gegenwert, dem einen Schuldner erlässt er den Gegenwert von 2000 Litern kaltgepresstem Olivenöl. Ich habe mal die Maßeinheiten nachgerechnet. 2000 Liter kaltgepresstes Olivenöl, das hat er, macht etwa 500 Denare. Der Tageslohn eines Menschen war damals etwa 1 Denar. Also 500, das ist schon mal was. Das war ja nur bei dem einen. Bei dem anderen, den er fragt, dem erlässt er den Gegenwert von circa 500 Zentner Weizen. Das war damals, heute ist ein anderer Ertrag, aber damals war das ein Ertrag von circa 7 bis 8 Hektar Weizen. Waren ja nur zwei Beispiele, was weiß ich, wie vielen er die Schulden erlassen hat. Also beträchtliche Summen. Und für den finanziellen Gegenwert stehen die Schuldner fortan in seiner Schuld. Und das ist seine Lebensversicherung für Jahre. Und er bleibt gesellschaftsfähig. Und Jesus sagt doch jetzt tatsächlich, ein cleverer Deal. Warum? Er hat seine Situation richtig eingeschätzt und wusste, wie er sich behelfen kann. Wäre das nicht eine kriminelle Handlung, man müsste dem Mann gratulieren. So, und jetzt heißt es, zusammenfassend sagt Jesus, erzählt Lukas, und der Herr Jesus lobte den unehrlichen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt, feststehender Begriff, Kinder dieser Welt, sind untereinander klüger als die Kinder des Lichtes. Das ist das Gegenüber, Kinder der Welt. Weltliche Lebenshaltung gegenüber Kinder des Lichtes, das sind die von Jesus Erleuchteten, Jesus das Licht der Welt. Seine Kinder sind die Erleuchteten, also die Kinder des Lichtes. Die Kinder dieser Welt sind untereinander klüger als die Kinder des Lichtes. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit sie euch, wenn er euch ausgeht, in die ewigen Wohnungen aufnehmen. Also, was sollen wir lernen? Was sollen wir lernen als Kinder des Lichtes, als vom Geist Jesu erleuchtete Menschen? Wir sollen lernen, dass man sogar den Götzen, Geld, Mammon, das ist ein aramäisches Wort, das meint das Hängen an Geld, Macht, Besitz und Einfluss. Alle diese Vokabel, alle diese Dinge sind ineinander verwoben. Geld, Macht, Besitz, Einflussnahme. So, wir sollen lernen, dass man diesen Mammon, also dieses Hängen an dem Kitt, wie die Welt läuft, dass man das auch ins Positive wenden kann, wenn man es richtig verwendet. Man kann also all die Dinge, Geld, Besitz, Macht, Einfluss, die kann man alle zum Positiven wenden und dann können sie sogar dienlich sein für das Reich Gottes. Und wenn wir das machen, wenn wir diese Dinge, diese benannten Dinge, diese Haltungen, diese Bestrebungen, die in Menschen sind, wenn wir die nutzen für das Reich Gottes, dann machen wir uns damit Freunde. Freunde im Himmel ist damit aber gemeint. Freunde bei Gott machen wir uns. Dem ungerechten Verwalter war es um die Sicherung seines Lebens zu tun. Deshalb verpflichtete er andere, wenn auch unrechtmäßig, zu seinen Freunden. Wir aber, die Kinder des Lichtes, die von Jesus erleuchtete, wir sollen die ewige Behausung, die ewige Bleibe, also das Leben in der Neuschöpfung sichern. Das sollen wir tun. Also das ist unsere Perspektive. Und die Freunde, die uns dort aufnehmen, nochmal, das sind Gott und die himmlischen Bewohner. Der Herr Jesus fordert die Jünger damals und uns auf, mit den Mitteln dieser Welt, die wir ja auch haben, mit denen wir ja auch leben und arbeiten, mit diesen Mitteln, die wir haben, die uns gegeben sind, das Reich Gottes zu fördern. Also nicht diese Mittel, die wir haben, für unsere Belange zu verwenden, für uns zu instrumentalisieren, für uns zu produzieren, uns darin zu profilieren, sondern diese Dinge, die wir alle haben, mit denen wir umgehen, die manchen können es gut, manche können es weniger gut, einfach einsetzen für das Reich Christi, für das Reich der Himmel. Das sollen wir machen. Das können wir lernen von diesem Menschen. Also das ist die richtige Anwendung irdischen Besitzes und weltlicher Mittel. Damit können und sollen wir das Evangelium auf den Weg zu den Menschen bringen. Menschen mit Jesus vernetzen. Und egal, ob unser Leben dann zu Ende geht oder unsere Mittel zu Ende gehen, das ist völlig egal, das kann man so und so auslegen, ganz egal. Entscheidend ist, wir haben Menschen durch die Mittel, die wir angewandt haben, durch das, was uns gegeben war, das, was wir zur Verfügung hatten, wir haben Menschen mit Jesus vernetzt und damit haben wir himmlischen Kredit erworben. Darum geht es, dass wir das begreifen. Du mal nochmal das Ganze vor uns hinlegen. Jesus lobt diesen unehrlichen Verwalter nicht für seinen Betrug, nochmal. Und nicht für seine Untreue und nicht für seine kriminelle Energie, die der hat. Darum geht es nicht, das tut er nicht. Sondern nur für sein cleveres und zielstrebiges Handeln. Dafür lobt er ihn. Ich hatte letzte Woche eine Begegnung mit einem Mann, von dem ich gar nicht wusste, dass er so ein reicher Mann ist. Und dann hat er sich mir vorgestellt, einfach eine positive Erscheinung, und hat sich vorgestellt, er ist ein Glückskind. War ich erstmal ein bisschen überrascht, also hatte ich mir noch niemand vorgestellt. Und dann hat er mir erzählt, ja, so viele Fügungen in seinem Leben, er kommt aus armen Verhältnissen, und wie sich das in seinem Leben entwickelt hat, viele Fügungen, Dinge, die zusammengepasst haben, Firmen gegründet, neue Firma gegründet, und jetzt macht er im Jahr 1,6 Millionen Umsatz und hat 15 Mitarbeiter. Und dann sagt er doch zu mir, er ist ein Glückskind. Und in mir rattert es und ich denke, was kannst du dem Mann entgegnen? Erst einmal habe ich das einfach anerkennen können, seine positive Ausstrahlung. Und dann sage ich zu ihm, ja, Sie sind ein Glückskind und ich bin ein Gotteskind. Da hat er immer erst geguckt. Und dann haben wir uns unterhalten darüber und haben herausgefunden, dass seine humanistisch geprägte, anthroposophisch angelegte Glaubenshaltung etwas anderes ist und doch viele Schnittstellen hat und Mängel hat mit dem, wie ich als Christ versuche, in der Welt zu leben. Und er hat mir dabei erzählt, jetzt komme ich auf den Punkt, dass er zwei Mitarbeiter hat, die eigentlich nicht mehr seine Mitarbeiter sein konnten von der Arbeitsethik, was er von seinen Mitarbeitern erwartet. Weil sie, der eine war spielsüchtig, der andere Messi, weil sie eigentlich nicht passen in das Profil, wie er sich seine Mitarbeiter aussucht. Aber er hat erkannt, dass wenn er sie unterstützt mit seinen Mitteln, wenn er sie berät, wenn er sie coacht, dass sie ihm zu mehr Dank verpflichtet sind als zuvor. Die lieben den, diesen Mitarbeiter, die lieben den, die geben alles für den. Da dachte ich bei mir, weil ich schon mit dem Text befasst war, aha, der Mann ist klug, der setzt seine Fähigkeit, seine Warmherzigkeit, also sein Interesse für seine Mitarbeiter um und macht sie dadurch noch zu treuen Vasallen. Das ist klug, das ist klug. Und wenn wir das ableiten, können wir von uns sagen jetzt, so, die Mittel, die uns gegeben sind, die wir bekommen haben im Leben, mit denen wir leben und arbeiten, wenn wir die umkehren, wenn wir die widmen, umwidmen, dann sind die gut. Wenn wir sie umwidmen, umkehren in Arbeit für das Reich Gottes. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Also ein Satz, der ist fast widersprüchlich. Jesus sagt hier, normalerweise wird Geld, Einfluss, Macht benutzt für Unrechtstrukturen in der Welt. Normalerweise profilieren sich Leute daran, tun nur für sich arbeiten, Gewinn für sich erzielen daraus. Das ist Unrecht. Das ist der ungerechte Mammon. Aber wenn ihr mit diesem eigentlich ungerechten Instrument und Mittel, wenn ihr das einsetzt für ein Reich Gottes, wenn ihr das einsetzt, um dem Evangelium Wege zu öffnen, um Wege zu Menschen zu finden, um Menschen mit Jesus zu vernetzen, wenn ihr das so anwendet, dann ist sogar der ungerechte Mammon gut. Dann ist sogar Einfluss und Macht, die gegeben ist euch, gut, wenn ihr diesen Einfluss, wenn ihr diese Macht, wenn ihr diese Mittel, die ihr habt, einsetzt fürs Reich Gottes. So muss man sehen. Und wisst ihr was, liebe Geschwister? Hier findet eine Entdämonisierung von Geld statt. Geld hat immer so ein Geschmäckle. Und es gibt ja auch viele Stellen in der Bibel, die vor Geld, vor Macht, vor Gewinn warnen. Aber in dem Moment, wo wir diese Dinge fürs Reich Gottes uneigennützig einsetzen, diese Dinge einsetzen und geben für Jesus, für sein Reich, für seine Sachen, dann werden sie gut, dann werden sie umgekehrt, dann bekommen sie eine neue Widmung. Das ist die Umkehrung der Dinge. Hängt auch mit Umkehr zusammen. Und das müssen wir tun. Wir müssen noch einen Schritt tun. Da wir ja alle nur Normalos sind und keiner von uns hier hat 1,6 Millionen Umsatz und so weiter. Also Geld ist ja nicht unser Proprium, würde ich so denken. Aber wir alle haben ja auch Mittel. Wir haben Möglichkeiten. Wir haben Zeit, wir haben Beziehungen, wir haben Fertigkeiten, wir haben Fähigkeiten. Viele von euch zum Beispiel sind sehr geschult in der Warmherzigkeit, in der Barmherzigkeit, in der Einschätzung der Situation von Menschen, von ihren Befindlichkeiten. Also wir haben Begabungen. Und diese Begabungen, die können wir nur für uns einsetzen, dass sie uns dienlich sind, oder wir können sie einsetzen für das Reich Gottes, für die Sache Jesu. Darum geht es. Sind wir mal so frei. Öffnen wir mal diesen Satz und sagen, wenn wir die Dinge, die uns gegeben sind, nur für uns behalten, dann ist das wie ein Raub, den wir rauben von Gott. Aber wenn wir die Begabungen, die Möglichkeiten, die Mittel, die wir haben, also von Geld bis Zeit bis berufliche Profession, wenn wir die nutzen für den Einsatz für das Reich Christi, um das Evangelium voranzubringen, um Menschen mit Jesus zu vernetzen, um ihn in die Sinnstiftung des Glaubens zu bringen und die Lebensperspektive des Gottesglückes. Wenn wir das machen, liebe Geschwister, schaffen wir uns Rendite im Himmel. Schaffen wir uns Kapital im Himmel. Machen wir uns Gott zum Freund. Das ist es, was Jesus hier sagen will. Ist das nicht toll? Also ich finde das einfach großartig. Jesus sagt, seht zu, dass ihr heute das macht, was für morgen zählt. Das ist klug strategisch. Schafft heute so, stellt euch so auf, dass das, was ihr macht, wozu ihr die Mittel und Möglichkeiten, die euch gegeben sind, wozu ihr die nutzt, dass sie euch dienen, dienlich sind für euer zukünftiges Leben. Machen wir das? Machen wir das? Jetzt sagt der Mario da hinten, habe ich gerade einen Blick, ich habe ja nicht viel Mittel. Ich habe nicht viel Möglichkeit, zum Beispiel einfach mal als Idee. Ja? Darum geht es aber gar nicht. Es geht ja nur darum, dass du mit denen, die du hast, und du hast ja welche, dass du mit denen, die du hast, das Richtige machst. Also es macht gar keinen Sinn, Vergleiche anzustellen. Ich kann ja nicht mit dem Mann, mit dem ich die Woche gesprochen habe, sagen, ich bin ein kleines Licht, ich bin eine kleine Münze gegen den. Macht gar keinen Sinn. Ich muss ja nicht irgendwer sein, sondern die Frage ist, ob ich so klug bin mit dem, was ich habe, was mir bewusst ist, was mir gegeben ist und was ich weiß, dass ich damit das Richtige mache. Damit das Richtige mache. Deshalb, liebe Geschwister, es ist wichtig, dass wir eine Analyse machen, jeder für sich. Wo stehe ich eigentlich dran? Was mache ich eigentlich mit meinen Mitteln? Bejammere ich nur die, die ich nicht habe, die Mittel und Möglichkeiten? Oder mache ich das? Gehe ich froh mit dem, was ich habe, ans Werk? Widme sie um. Stelle sie in Dienst. Mehr will Gott ja gar nicht von dir. Mario, mehr will er gar nicht von dir. Und nicht mehr von mir. Also, um das mal zu beenden jetzt. Darum geht es. Ich muss nicht in Mose sein und ich bin auch kein Elia und ich bin auch kein Paulus. Ich bin eben ich und ich darf das machen. So ihr auch. Das heißt, sogar unser kleines, unbedeutendes, bescheidenes Leben, was ja wohl so ist bei uns allen, das kann Jesus nutzen für sein Reich. Ist das nicht wunderbar? Das heißt auch, das hebt unser kleines, unbedeutendes Leben auf den Schild. Und so sind wir ein Zeugnis für Jesus. Und so dürfen wir Menschen sagen, ich bin ein Gotteskind. Ich habe da so viel Gewinn, so viel Freude. Ich bin beteiligt am Reich der Himmel. Ich habe eine Rendite im Himmel. Das ist das, was mein Leben ausmacht. Und das wünsche ich euch, liebe Geschwister, dass ihr so denken könnt, dass diese Klugheit in euch zu denken beginnt, in einer Schärfe und Klarheit. Und dass da Glück und Dankbarkeit euer Herz bewegt. Das schenke euch der Herr. Amen.